Guten Morgen, Gemeinde. Ich hoffe, ihr seid alle entsprechend desinfiziert und habt alle einen Abstand von 1,50 Meter zueinander. Ich grüße euch zu einem weiteren Instant-Gottesdienst. Instant, ihr kennt ja das alles von diesem Kaffeekonzentrat, das man in einen Behälter schüttet und Wasser drauf und fertig. Wie ihr seht, habe ich es nun auch vor die Kamera geschafft. Deshalb seht es mir nach, wenn ich jetzt nicht immer hundertprozentig euch tief in die Augen gucke oder die Kameralinse treffe. Wie ging es uns in den letzten Wochen? Carola und mir ging es eigentlich ganz gut. Wir sind gut durch die Zeit gekommen. Wir haben keine Erkrankungen erleiden müssen. Trotz meiner Krankheit, ich bin ja als Risikogruppe eingestuft worden oder Mitglied der Risikogruppe eingestuft worden, und man hat mich dann einfach von jetzt auf nach Hause geschickt. Ich muss euch sagen, es ist das erste Mal, dass meine Krankheit, Diabetes, mir zu einem Vorteil verholfen hat. Wie ging es euch? Wir vermissen euch. Ich hoffe, dass wir bald wieder Gottesdienst feiern können, dass wir uns hier in der Gemeinde nicht so per Bildschirm sehen, sondern dass wir uns wirklich wieder in die Arme nehmen dürfen oder auch miteinander reden können. Zum Thema für heute, die Dreieinigkeit Gottes. Wie komme ich da drauf zu diesem Thema? Die großen Kirchenfeste sind vorbei. Ostern, Pfingsten und so weiter haben wir alles hinter uns gelassen. Jetzt war ich ein bisschen in der Bredouille, was mache ich für ein Thema? Und da habe ich mich daran erinnert, es gibt doch da dieses evangelische Kirchenjahr. Und obwohl ich ja gar kein Freund davon bin, habe ich mal spaßhalber nachgeguckt, was ist an diesem Sonntag Außergewöhnliches. Und man hat gerade an diesem Sonntag, den Sonntag für die Feier der Trinitatis, sich rausgesucht. Das heißt, die Dreieinigkeit Gottes. Und für diese Dreieinigkeit hat man ja, oder über diese Dreieinigkeit hat man ja noch nie so viele Predigten gehört. Und da habe ich mir gedacht, ja, machen wir mal die Mühe und suche mir ein paar Bibelstellen zusammen. Mir ist klar, dass ich dieses Thema nicht erschöpfend darlegen kann. Und vom Kirchenvater Augustinus wird Folgendes berichtet. Als Augustinus eines Tages am Mittelmeerstrand entlang ging und mal wieder über die Trinität grübelte, sieht er ein Kind, das mit einer kleinen Muschel Meerwasser in ein Loch schüttet. Was machst du da? Fragt er. Das siehst du doch, ich schöpfe das Meer in dieses Loch. Du Narr, spottet der Bischof, das ist doch vollkommen unmöglich. Darauf das Kind, aber du bildest dir ein, dass du das Geheimnis der Dreieinigkeit mit deinem Kopf fassen kannst. Ich habe mir diese Formel herausgesucht, 1 plus 1 plus 1 ist gleich 1. Das heißt, die Summe aus diesen drei Einsen ergibt eine 1. Irgendwie stimmt das aber auch nicht ganz. Normalerweise würde das Ergebnis ja 3 sein. Aber man ist ja in der Bredouille zu erklären, dass die Dreieinigkeit Gottes eine Person ergibt. Und deshalb habe ich mir auch gedacht, dass wir ein paar Gedanken machen über die Dreieinigkeit Gottes. Bevor ich jetzt beginne mit dem Thema, möchte ich noch ein paar Vorbemerkungen machen. Gott ist für uns unsichtbar. Gott ist nicht sichtbar. Wir leben in einer Welt, in der wir keine Fähigkeit haben, Gott zu sehen. Und da haben wir einen Vers aus 2. Mose 33, Vers 20, wo Mose das Bedürfnis hat, Gott zu sehen und ihn zu bitten, in seinem Weg voranzugehen. Und er bittet Gott, ihn sehen zu dürfen. Und Gott antwortet ihm: Du vermagst nicht, mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen oder leben. Das heißt, Gott zu sehen bedeutet eigentlich in letzter Konsequenz, ihn sehen und zu sterben. Selbst im Johannesevangelium wird uns mitgeteilt im ersten Kapitel 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Das heißt, alles, was wir uns von Gott ein Bild machen, wie Gott aussieht, wie Gott sein muss oder sein könnte, wird uns gesagt, dass kein Mensch je Gott gesehen hat. Das heißt, der Mensch hat keine Möglichkeit, von sich aus Gott zu erkennen. Und der Mensch ist darauf angewiesen, dass Gott sich ihm offenbart. Das heißt, alles, was wir wissen von Gott, hat Gott irgendwann mal uns mitgeteilt, und zwar ganz konkret durch sein Wort. Wir sind also darauf angewiesen, dass Gott sich uns offenbart. Wir sind darauf angewiesen, dass er den Willen zeigt, sich etwas von sich mitzuteilen. Und es war einmal anders. Es hat mal eine Zeit gegeben, wo der Mensch in der Gemeinschaft mit Gott gelebt hat, wo er Gott selbst ertragen hat und sehen konnte, ohne dass er gleich gestorben wäre. Aber diese Zeit ist vorbei und wir haben die Fähigkeit verloren, Gott zu erkennen, Gott zu hören, und wir sind darauf angewiesen, dass Gott sich uns offenbart. Und das ist sein freier Wille, sein freier Entschluss. Das können wir nicht erzwingen, das können wir nicht erwirken durch irgendwelche Werke oder irgendwelches Handeln. Es war einmal anders, aber diese Zeiten sind vorbei. Und deshalb sind wir darauf angewiesen, dass Gott sich uns offenbart. Wir müssen das akzeptieren, wie er sich uns offenbart. Er offenbart sich uns als Schöpfer. Und es wird in der Bibel auch daran gezeigt, dass er den Namen Gottes, dass die Gottesnamen erwähnt werden. Gott gibt sich selber als Offenbarung eigene Namen. Und an diesen Namen können wir erkennen, wie er zu uns reden möchte. Und ganz am Anfang der Bibel lesen wir: Da sprach Gott. Und jetzt das Interessante, er spricht hier von sich in der Einzahl, aber wenn Gott über sich selber redet, dann spricht er in der Mehrzahl. Lasst uns Menschen machen zum Abbild von uns, uns ähnlich. Das heißt, er spricht hier in der Mehrzahl, dass es mehr Namen als mehr Güter gibt. Dass Gott in einer Gemeinschaft lebt, die auf Mehrzahl angelegt ist. Und so sind wir auch angelegt zum Abbild von ihm. Wir sind Menschen, die darauf angelegt sind, Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft zu haben mit Gott und auch später unter uns selbst Gemeinschaft zu haben. Ein Mensch, der alleine lebt, verkümmert und geht zugrunde. Und da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn, er schuf sie als Mann und Frau. Und so sind wir selbst in dieser kleinsten Zelle im Willen Gottes untergebracht. Als Mann und Frau sind wir angelegt aufeinander, zu uns einander hin. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir machen uns kaputt, wenn wir diese Gemeinschaft zerstören. Gott offenbart sich als Retter, als Yahweh. Da gibt es eine Situation, in der Mose steht, als er vor Gott steht am brennenden Dornbusch und die Frage Gott stellt, was soll ich denn sagen, wenn ich zu den Israeliten komme, wenn ich da hingehen soll, wo du mich hinschickst. Und Mose sagt zu Gott: Wenn ich nun zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott, euer Vorfahren, hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen sagen? Dann gibt Gott ihm eine Antwort und sagt: Ich bin, der ich bin. Ist eine komische Formulierung, die Gott ihm mit auf den Weg gibt. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Es geht um die Not der Israeliten. Es geht um die Not der Israeliten in Ägypten, wie sie zu leiden haben. Und Gott das Schicksal seines Volkes sieht und erkennt und in Mose einen einzelnen Menschen beruft, um diesem Volk zu helfen. als einer, der in der Vergangenheit erkennbar war. Er redet hier von dem Volk Jakobs, dem Volk Abrahams oder den Vätern Abrahams und dem Vater Jakob. Als einer, der in der Vergangenheit erkennbar war, das wussten die Israeliten, das wusste das Volk Israel. Er war in der Vergangenheit da als ihr Gott und er ist der Gott der Gegenwart und auch der Gott der Zukunft. Das heißt, er möchte dem Volk Israel helfen, er möchte sie erlösen, er möchte sie dort rausholen, er möchte sich ihn als Yahweh offenbaren, als ein Gott, der hilft, der die Not sieht und der dieses Volk Israel herausretten will aus ihrer Drangsal. Und er möchte sich als Hirte offenbaren. Yahweh Roi wird dieses Wort genannt. Wir lesen es im Psalm David, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen, führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Hier lernen wir Gott kennen als einen fürsorglichen Hirten, der sich um sein Volk, um seine Herde, um seine Schafe kümmert, der nur das Gute für sie im Sinn hat. Er gibt ihnen grüne Auen, etwas zu fressen, wo sie Auskommen haben und man kommt zu stillen Wassern, zu trinken, Überfluss. Er erquickt die Seele und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Gott offenbart sich als Hirte, der uns auf rechter Straße führen möchte. So offenbart sich Gott in verschiedenen Gottesnamen und es gibt über 600 verschiedene Gottesnamen in der Bibel. Und an die 10.000 Mal werden sie verwendet. Das heißt, die Namen Gottes sind ein Programm auch für unser Leben. Wenn wir in der Bibel nachforschen, um zu erkennen, wie Gott in seinem Wesen ist, dann müssen wir ihn um seines Namens willen untersuchen. Und Gott offenbart sich als Vater. Und das ist uns allen bekannt. Nur interessant ist, im Alten Testament finden wir die Verwendung Vater nicht auf den Bezug Gottes. Erst in der Offenbarung Jesu Christi im Neuen Testament und sein ganz besonderes Verhältnis zum Vater können wir in Johannes 1, Vers 14 nachlesen. Sogar das ganze Johannes-Evangelium berichtet von einer ganz besonderen tiefen Beziehung zwischen Jesus Christus und dem Vater. Und dort lesen wir, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, eingeboren, einzig in dieser Art geboren, vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das Wort ist Jesus Christus. Er ist Fleisch geworden und ist Mensch geworden und hat unter uns gelebt, unter uns Menschen gelebt. Und wir haben in Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes gesehen. Oder wir sehen die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Und wir sehen den Vater, den er auch liebevoll Abba nennt und in Verbindung mit Gnade und Wahrheit bringt. Abba ist ein Begriff, der eigentlich ein sehr familiärer Begriff ist, meint eher Papa. Eine Nähe zu Gott, die er hat, findet er in dieser Aussage, Papa, ich hab dich lieb. Wann haben wir das letzte Mal zu unserem Vater gesagt, dass wir ihn lieb haben? Ich denke, es kommt mir nicht so oft vor in unserem Leben. Niemand hat Gott je gesehen, so habe ich angefangen, aber der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat uns Aufschluss über ihn gegeben. In Jesus Christus erkennen wir und hören wir und können wir verstehen, dass er uns den Vater offenbaren möchte. Den Vater, der mit Gnade und Wahrheit ausgerüstet ist und über uns in Gnade und Wahrheit denkt. Unser Problem: wir wollen sein wie Gott, aber ohne Gott. Und das war schon das Problem von Adam und Eva. Wenn eines Tages, vielleicht Eva zu Gott gekommen wäre und gesagt, du, ich habe heute Morgen jemanden Interessanten getroffen, der hat zu mir gesagt, du könntest sein wie Gott. Vielleicht hätte dann Gott gesagt, vielleicht, ich male es mir mal so aus, vielleicht hätte Gott die Antwort gegeben, das finde ich ein guter Gedanke, dass du sein wolltest wie Gott, aber mit mir zusammen, mit mir gemeinsam. Aber, ihr wisst ja, wie es ausgegangen ist, sie wollten sein wie Gott, aber ohne Gott. Und sie wollten Gott nicht als denjenigen haben, der ihr Leben bestimmt, sondern sie wollten selbst regieren. Und das ist nach wie vor die Krux unseres Alltags, unseres Lebens. Wir wollen sein wie Gott, aber immer entscheiden ohne Gott. Und wir handeln auch in unserem eigenen Namen. Martin trifft eigene Entscheidungen. Ich treffe eigene Entscheidungen. Wir treffen eigene Entscheidungen. Wir fragen nicht Gott, wir entscheiden einfach, wir handeln einfach. Wir handeln in unserem eigenen Namen und wie oft geht's schief. Wie oft setzen wir unseren eigenen Namen, unser eigenes Handeln in den Sand. Ein zweiter Punkt, den ich mit euch betrachten möchte. Gott offenbart sich als Christus oder durch Christus. Wir lesen, ihr kennt ja die bekannten Verse in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das Ausmaß der Liebe Gottes umspannt die ganze Welt. Gemeint ist damit nicht nur die Schöpfung, sondern auch jeder einzelne Mensch, der über diese Erde geht. Mittlerweile sind es wie viel? Milliarden, nicht zu zählen in der Vergangenheit und was noch alles kommt. Gott hat so viel Liebe für jeden einzelnen Menschen, dass es reicht, damit jeder erlöst wird. Das muss man sich mal vorstellen, das Ausmaß der Liebe Gottes, der Größe der Liebe Gottes. Und er war bereit, seinen geliebten Sohn, seinen eingeborenen Sohn zu geben, dahin zu geben, damit jeder, der an ihn glaubt, er legt es nicht mal darauf hin, dass die Menschen an Gott glauben, sondern sie müssen an Jesus glauben. Er gibt das vollkommen aus seiner eigenen Hand, dass nicht jeder verloren gehen, der an ihn glaubt, sondern ewiges Leben hat. Eine Welt, die sich zerfleischt, die sich hasst, die krank ist, buchstäblich, ist von Gott so geliebt, dass er sie durch seinen Sohn Jesus Christus erlösen möchte. Gott offenbart sich als Christus. Und so redet Jesus im Johannes-Evangelium ab Kapitel 13 bis Kapitel 17 Verse, da geht es nur um Abschied. Jesus möchte seine Jünger vorbereiten auf den kommenden Abschied, auf den kommenden Tod. Und sagt Jesus auch im 10. Kapitel, auf Vers 17 und 18, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wieder nehme. Jesus Christus wird geliebt vom Vater, weil er bereit ist, mein Leben für andere zu lassen. Nicht das Leben für Gott zu lassen, sondern der Vater liebt Jesus Christus, weil er bereit ist, seinen eigenen Status zu verlassen, zu verlieren, sein Reich zu verlieren, in dem er vorher gelebt hat, seinen Status als König zu verlieren, König der Könige. Und darum liebt Gott ihn, weil er bereit ist, auf alles zu verzichten, darauf zu verzichten, dass er alles hat und es alles hingibt, damit die geliebten Menschen wieder zu Gott zurückfinden, die von Gott geliebten Menschen zurückfinden. Jesus sagt, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Es ist niemand da, der es von ihm fordert. Es ist niemand da, der es von ihm will. Es ist niemand da, der ihn verurteilen könnte. Jesus lasst es von sich aus. Er hat die Macht, es zu lassen, und er hat die Macht, es auch wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Christus ist Gehorsam bis zum Ende. Gott offenbart sich als Christus. Wie viel mehr wird das Blut Christi, ich habe es ja rot angezeigt, durch den ewigen Geist sich selbst ein tadelloses Opfer dargebracht hat, unser Gewissen reinigend von toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Gott offenbart sich als Christus durch das Blut Christi, der ewige Geist ist dabei, um zu dienen dem lebendigen Gott. Dieses Blut Jesu Christi macht uns rein. Dieses Blut Jesus Christus macht uns gerecht vor Gott. Dieses Blut Jesu Christi ist das, was uns vor Gott zu ewigem Leben durchbringt. Dieses Blut macht uns rein von aller Schuld, von allen Fehlern. Und dieser ewige Geist ist dabei mit beteiligt, den Menschen deutlich zu machen, dass Gott dieses Opfer, dass dieses tadellose Opfer vor Gott gilt. Er öffnet uns das Herz, er öffnet uns die Gedanken, er öffnet uns den Verstand, dass wir Gott erkennen. Und dass wir Jesus Christus erkennen, der allein die Macht hat, uns zu reinigen von toten Werken, und dass wir auch gleich in den Dienst gestellt werden, zu dienen dem lebendigen Gott. Ich möchte euch ein Beispiel bringen. Dieser Mann ist Janusz Korczak. 1878 in Warschau geboren, war ein bekannter Arzt, Pädagoge und Kinderbuchautor. Er hat unter anderem ein Waisenhaus im Warschauer Ghetto errichtet und jahrelang auch betrieben. Ihr wisst ja dann, wie es dann ausgegangen ist. Irgendwann mal wurde das Warschauer Ghetto geschlossen und nach unter vielen Kämpfen wurden die Menschen dort dann weggebracht und wurden dann in Gaskammern vernichtet. 1940 mussten 200 Kinder in diesem Waisenhaus sich bereit machen zum Abtransport. Und ihr hättet jetzt auch, die Nazis hatten dann auch dem Janusz Korczak angeboten, dass er sich retten kann, dass er nicht mit dem Zug mitfahren muss, und haben ihm das Angebot gemacht, dass er, wenn er die Kinder gehen lässt, dann kriegt er seine Freiheit. Was hat Janusz Korczak gemacht? Wie hat er sich entschieden? Er ist hingegangen und hat mit den Kindern, er konnte sie nicht alleine lassen. Er ist mit ihnen auf diesen langen Transport gegangen und er wurde mit diesen Kindern vergast und ist gestorben. Er hat es nicht über das Herz gebracht, seine eigenen Kindern, die er erzogen hat, denen er geholfen hat in dieser schwierigen Zeit, die allein waren, die ihre Eltern verloren haben. Und das ist ein Bild, wie er mit diesen Kindern und wie er mit dem Kopf hervorschaut, wie er mit diesen Kindern auf diesen Marsch gegangen ist, um mit ihnen den Tod zu teilen. Wenn ihr denkt, dass Jesus Christus gekommen ist und die Pharisäer hätten ihm ein Angebot gemacht, komm Jesus, geh an den See Genezareth, da ist ein schöner See, da kann man gut leben, wir spendieren dir ein Haus, ein Häuschen am See mit ein bisschen Einrichtung, Kühlschrank und allem drum und dran, und hätten ihm die Frage gestellt, würdest du das annehmen? Und ich sage euch, nie und nimmer hätte das Jesus angenommen, dahin zu gehen, ein Leben zu fristen in Saus und Braus oder in Frieden und Ruhe. Er hat einzig und allein unsere Erlösung im Sinn gehabt. Er wäre nie und nimmer dahin gegangen, hätte nie und nimmer diese Chance angenommen, dass er um dieses Thema herumkommen würde. Gott offenbart sich auch als Heiliger Geist. Und ganz am Anfang der Bibel lesen wir, und die Erde war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Selbst als diese Erde noch in ihrem Rohzustand war, noch unbearbeitet, noch nichts geschehen war, Selbst da war der Geist Gottes über dem Wasser. Selbst da war er mit dabei und hat gesehen, wie Gott diese Schöpfung kreierte, wie er diese einzelnen Tage, in diesen einzelnen Tagen die Schöpfung mitsamt dem Menschen geschaffen hat. Das heißt, es ist auch mit seinem Einverständnis geschehen. Und wenn wir hinterher lesen, dass Gott es ansah, sein Werk, und sagte, es war gut, dann hat auch der Heilige Geist sein Okay dazu gegeben. Wie viel mehr wird das Blut Christi durch den ewigen Geist sich selbst als ein tadelloses Opfer dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von toten Werken zu dienen dem lebendigen Geist. Das habe ich eben schon mal gesagt. Er ist derjenige, der uns dazu befähigt, Gott zu dienen. Gott etwas in seinen Dienst zu treten, diesem lebendigen Gott. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, indem er sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch hier sehen wir wieder, in diesem Auftrag hinzugehen, Jünger zu machen, den Jüngern das Evangelium kundzutun oder kundzumachen, indem wir sie taufen und auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen sollen. Gott offenbart sich als Heiliger Geist. Liebt er mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, welche die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wenn wir die Gebote halten, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, wenn wir ihn beim Wort nehmen, dann will er den Vater bitten und er wird uns einen anderen Beistand geben. Jesus ist noch hier, aber er geht zum Vater, aber er möchte uns nicht alleine lassen, denn er gibt uns einen Geist der Wahrheit und die kann die Welt nicht empfangen. Denn sie beachtet ihn nicht und kennt ihn nicht. Merkt ihr, die Menschen können Gott nicht erkennen. Alles, was wir aber erkennen können, ist durch den Heiligen Geist in uns gewirkt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Verstehen wir nochmal, er bleibt bei uns und er wird in uns sein. Joachim Eckstein hat einmal definiert, was der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist ist die Gestalt der persönlichen und wirksamen Gegenwart Gottes bei den Gläubigen. Der Heilige Geist ist die Gestalt der persönlichen und wirksamen Gegenwart Gottes bei den Gläubigen. Der Heilige Geist ist Person. Der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit. Er hat persönliche Eigenschaften. Er wird mit dem männlichen Artikel angesprochen, der Heilige Geist. Er ist eine Person. Wenn wir den Heiligen Geist nur als eine Kraft sehen, der uns zur Verfügung steht, die wir in Anspruch nehmen wollen, dann geht etwas falsch. Wir müssen den Heiligen Geist als eine dritte Person der Dreieinigkeit Gottes anerkennen und ihm gehorsam sein. Von einem König, der Gott sehen wollte in einem fernen Land, lebte einmal ein König. Der König wurde alt und sehr traurig. Er wollte gar nichts mehr tun. Seht, sagte er, in meinem Leben habe ich vieles erreicht, vieles erlebt, was man erleben kann. Ich habe viel gesehen, gehört und erfahren, aber eines habe ich nicht gesehen in meinem Leben. Gott habe ich nicht gesehen. Ihn möchte ich noch sehen, bevor ich sterbe. Deshalb befahl der König allen mächtigen Leuten, den Weisen und Priestern, zeigt mir Gott. Ihr habt dafür 3 Tage Zeit. Wenn ihr es nicht schafft, werdet ihr schwer bestraft. Alle Bewohner des königlichen Palastes waren sehr traurig. Sie warteten auf ihren Tod. Genau nach 3 Tagen rief der König alle vor sich. aber keiner öffnete den Mund. Der König war sehr zornig. Er wollte das Todesurteil aussprechen. Da kam ein Hirte vom Feld heim. Er hatte den Befehl des Königs gehört und sagte: Erlaube mir, König, deinen Wunsch zu erfüllen. Gut, sagte der König, aber denk dran, es geht um deinen Kopf. Der Hirte führte den König auf den freien Platz und zeigte ihm die Sonne. Sieh in die Sonne, sagte er. Der König hob seine Augen und wollte hineinsehen. Ich werde ja ganz geblendet. Willst du mich umbringen? Fragte der König. Aber der König sagte: Das ist doch nur ein kleines Ding der Schöpfung, wie ein kleiner Funke eines großen Feuers. Gott ist noch viel größer. Wie willst du mit deinen schwachen Augen Gott sehen? Suche ihn mit anderen Augen. Das gefiel dem König. Er fragte den Hirten, was war vor Gott? Der Hirte dachte nach und sagte dann: Fang an zu zählen. Der König begann: 1, 2, 3. Nein, nein, unterbrach ihn der Hirte, nicht so. Fange mit dem an, was vor eins kommt. Wie kann ich das denn? Vor eins gibt es doch gar nichts. Sehr klug gesprochen, sagte der Hirte. Auch vor Gott gibt es nichts. Diese Antwort gefiel dem König noch besser. Ich werde dich reich beschenken, wenn du mir noch eine dritte Frage beantworten kannst. Was macht Gott? Der Hirte merkte, dass das Herz des Königs weich geworden war. Gut, sagte er, auch darauf will ich dir antworten. Nur um eins bitte ich dich, lass uns für eine kurze Zeit die Kleider tauschen. Der König legte die Zeichen seiner Königswürde ab und kleidete damit den Hirten. Er selber zog dessen kaputte und schmutzige Kleider an, hängte sich die Hirtentasche um. Der Hirt setzte sich auf den Thron, nahm das Zepter und zeigte damit auf die Stufen des Throns. Dort stand der König mit seiner Hirtentasche. Siehst du, das macht Gott. In Jesus Christus wurde der große Gott selber ein Mensch. Er stieg von seinem Thron herab und kam als ein kleines Kind in einen Stall zur Welt. Er nahm für uns sogar den Tod auf sich, den Verbrechertod am Kreuz. Der Hirte zog wieder seine eigene Kleidung an. Der König stand lange da und dachte nach. Die letzten Worte des Hirten gingen durch seinen Kopf. Plötzlich aber wurde er froh und sagte: Jetzt sehe ich Gott. Das ist eine kleine Geschichte von Leo Tolstoi, wie er Gott erfahren hat oder wie er Gott in dieser Geschichte beschreibt. Und ich sage dazu, weil der Heilige Geist jetzt nicht persönlich genannt wird, das ist seine Aufgabe, den Menschen Gott zu zeigen, Gott zu erklären, ihr Herz zu bewegen, ihr Herz zu öffnen, dass sie den lebendigen Gott erkennen können. Gott ist eine Person. In sich als Vater und Sohn und Heiliger Geist, die uns da offenbart werden. So offenbart sich Gott. Und diese Gleichung 1 + 1 + 1 = 3, die möchte ich ein bisschen abändern zum Schluss. Es heißt jetzt eher 1 mal 1 mal 1 = 1. Und ich denke, so geht die Formel auf. Der Vater multipliziert sich mit dem Sohn und multipliziert sich mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wir bekommen nicht nur eine Summe, sondern ein Produkt, das auch bis in die dritte Potenz geht. Gott offenbart sich als Vater, als Sohn und Heiliger Geist, und er möchte in unserem Leben wirksam werden durch den Heiligen Geist. Und deshalb möchte ich euch auch bitten, auch in diesem Sinne auch darum zu ringen, dass wir nicht nur den Sohn und den Vater sehen, sondern auch den Heiligen Geist in unserem Leben betrachten und darum bitten, dass er in unserem Leben wirksam wird. Amen.